Handelsblatt Mindshift mit Carina Contio und Tanja Kebis. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
Herzlich willkommen bei Handelsblatt Mindshift, dem Podcast über spannende Menschen und AndersmacherInnen, die Regeln brechen und damit richtig erfolgreich sind. Mein Name ist Carina Contio. Wäre das nicht toll, jeden Tag um 13 Uhr schon Feierabend haben und das bei gleichem Gehalt und vollem Urlaub? Was eigentlich schon fast zu schön klingt, um wahr zu sein, gibt es tatsächlich. In Bielefeld wagte der Unternehmer Lasse Reingans als erstes deutsches Unternehmen diesen radikalen Schritt. Jahrelang hatte sich der zweifache Vater zwischen seinem Job als Geschäftsführer einer Werbeagentur und Familie bis zur Erschöpfung aufgerieben. 2017 zog er dann die Reißleine, kaufte sich selbst eine kleine Firma und startete ein Experiment, die 25-Stunden-Arbeitswoche. Was erstmal total verrückt klingt, funktionierte schon in kürzester Zeit so gut, dass er dabei blieb. Bis heute gibt es bei Lasse Reingans den 5-Stunden-Arbeitstag. Seine MitarbeiterInnen sind jetzt nicht nur viel produktiver als vorher, sondern auch noch kreativer und innovativer. Aber wie funktioniert sowas? Und welche Regeln müssen eingehalten werden? Und wie schafft man eigentlich in 5 Stunden dieselbe Arbeit wie sonst in 8 Stunden? Das erklärt uns heute Lasse Reingans im Gespräch. Außerdem hat er mir erklärt, warum der 5-Stunden-Tag vor allem für den Mittelstand nötig ist, wo die Fallstricke liegen und wozu Lasse und seine Mitarbeiter jetzt ihre zusätzliche Freizeit nutzen. Ich habe euch vorab mal nach eurer Meinung gefragt und ihr habt mir spannende WhatsApp-Nachrichten zugeschickt. Dankeschön an Jochen, Miriam, Simone und Mona.
Feierabend 13 Uhr für alle klingt super. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, weil Erfahrung zeigt ja, man kann Arbeit flexibel organisieren und auch gut verdichten, wenn man fokussiert und konzentriert ist. Zweifel habe ich beim Thema Verantwortung und Verantwortlichkeit, weil die kann ich ja nicht an der Garderobe abgeben. Also zumindest muss ich doch erreichbar bleiben für das, was andere Menschen mit meinen Arbeitsergebnissen tun, oder?
Also ich bin immer am produktivsten, kurz bevor ich in den Urlaub fahre, weil dann hinten raus die Zeit begrenzt ist und man dann einfach produktiver wird und auch sein muss. Und ich glaube, wenn man nur 5 Stunden am Tag arbeiten würde, würde das den gleichen Effekt haben. 50% Kräfte arbeiten ja jetzt oft schon mehr als 50% der Arbeitslast.
Ein Grund, dass ich selbstständig bin, ist tatsächlich, dass ich nicht an den 8-Stunden-Tag glaube. Ich finde nicht, dass man das jetzt unbedingt auf 8 bis 13 Uhr beschränken sollte. Ich glaube, dass man da flexibler sein muss. Aber ein 8-Stunden-Tag ist auf keinen Fall produktiver als ein 5-Stunden-Tag.
Mir ist aufgefallen, dass wir in der gleichen Zeit immer mehr leisten müssen und immer konzentrierter arbeiten müssen und immer weniger Zeit haben für einen kurzen, ich sag mal, Plausch nebenher. Wenn das dann noch dichter werden soll, dann gute Nacht.
Hallo lieber Lasse, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Aber ist ja bei dir eigentlich eher so ein bisschen knapp immer, ne? Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, es ist 15 Uhr. Du solltest doch eigentlich schon seit 2 Stunden Feierabend haben, oder?
Hallo Carina, danke, dass ich da sein darf. Ich hätte eigentlich seit 13 Uhr Feierabend, das stimmt wohl.
Genau, also so habt ihr das ja vor Corona festgelegt, dass man bei euch arbeitet von 8 bis 13 Uhr. Wie ist das denn aber jetzt in der Pandemie? Ich weiß jetzt nicht, du hast, glaube ich, auch Kinder. Wie funktioniert das, wenn Eltern im Homeoffice sind und Homeschooling? Also wir kennen das ja alle. Funktioniert das da noch?
Genau, deswegen habe ich auch gerade, ich hätte eigentlich gesagt, seit Corona funktioniert natürlich ganz vieles schon ganz anders, als wir es irgendwie gewohnt waren. Also wir hatten damals 2017 gesagt, wir machen jetzt von 8 bis 1 fokussierte Arbeit, um dann ab 13 Uhr frei zu haben. In Corona klappt das genau aus den genannten Gründen nicht. Wir haben Kinder, manche Kollegen und Kolleginnen haben Kinder. Irgendwie muss man Haushalt und alles und Leben und Lockdown alles unter einen Hut kriegen. Und wir haben deswegen das ein bisschen flexibilisiert alles, einfach um allen entgegenzukommen.
Ja, habt ihr denn, also es war ja so eine Regel, sag ich mal in Anführungsstrichen bei euch, dass ihr so eine Kernzeit habt, wo ihr alle da seid, damit man sich halt eben auch untereinander erreichen und absprechen kann. Das hat sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen verschoben im Team, oder? Aber habt ihr trotzdem immer noch so eine Zeit, wo ihr sagt, okay, zwischen 10 und 12, da müssen einfach alle irgendwie on sein oder ist das ganz frei jetzt?
Also tatsächlich hatten wir ursprünglich das geplant, damit man eben diese Latenz vermeidet, wenn jemand eine Frage hat und ein Kollege oder eine Kollegin diese Frage konkret beantworten müsste. Und da haben wir gesagt, alle ins Büro, damit alle ganz schnell immer weiter arbeiten könnten und nicht irgendwie auf Feedback warten müssen. Jetzt im Homeoffice, also wir sind seit letztem Jahr März, also seit März 2020 im Homeoffice und haben eigentlich was Entgegengesetztes gemacht. Wir haben gesagt, wann wir auf gar keinen Fall erreichbar sein wollen, nämlich zwischen 12 und 2, weil da die meisten Menschen Mittagessen, Mittagspause machen oder eben Kinder versorgen und so weiter und so fort. Aktuell läuft das bei uns ein bisschen anders. Wir haben ganz viele Methoden neu eingeführt, ganz viele Dinge über Bord geworfen und wieder hinterfragt. Jetzt sind wir gerade mit Microsoft Teams ganz viel natürlich, wie ganz viele in Deutschland unterwegs und haben aber alle Projekte da so gut strukturiert, dass wir eigentlich jeder komplett selbstbestimmt und egal um welche Uhrzeit arbeiten können. Aber ich sage das mit so einer gewissen Selbstskepsis, weil ich ja weiß, dass ganz viele Menschen dadurch auch eine komplette Entgrenzung erfahren zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit und das auch ganz gefährlich ist. Da muss man wirklich drauf achten.
Bevor wir da, ist auch tatsächlich ein interessanter Aspekt, wie man sich nicht selber ausbeutet zu Hause, weiter drauf eingehen. Ich habe dein Buch gelesen. Also erstmal Glückwunsch, ich fand es total großartig.
Vielen Dank.
Und du beschreibst darin, dass, als es rausgekommen ist, die Medien sich oder auch als du das Modell eingeführt hast, auf dich gestürzt haben. Also es war ja wirklich ein Presserummel. Es gibt, wenn man dich bei Google eingibt, ich weiß nicht, wie viele tausende Einträge. Du bist echt bekannt wie ein bunter Hund. Wir haben beim Handelsblatt ein bisschen gewartet, um natürlich jetzt auch über richtige reale Ergebnisse nach 4 Jahren Praxis sprechen zu können. Aber hast du eine Idee, warum das damals so krass eingeschlagen ist, das Thema?
Also ich glaube, zum einen, weil wir da ein Bedürfnis ansprechen, was jeder aktuell heutzutage, glaube ich, spürt. Ne? Also die meisten Menschen haben wenig Zeit für gar nichts. Und deswegen ist so ein Mensch, der da einen 5-Stunden-Tag bei gleicher Bezahlung einführt, erstmal natürlich eine Nachricht, die viele interessiert. Also sowohl Lesende als auch Journalisten und Journalistinnen. Weil ich einfach glaube, und wenn man sich die Zahlen anguckt, wie Leben komplexer und schneller geworden ist, dann hat man ja das Gefühl, okay, wir haben ja alle keine Zeit mehr. Und deswegen, wenn jemand kommt, der Zeit schenkt, dann ist das, glaube ich, eine Nachricht. Und das ging natürlich da, ja, das ging um die Welt einfach extrem.
Ja, als ich das Thema hier schon mal angekündigt habe, hieß es auch so, boah, toll, kann ich mich da bewerben, ist ja mega so. Das klingt natürlich erstmal nach dem perfekten Job, 5 Stunden arbeiten, für 8 Stunden bezahlt werden. Die Wahrheit ist aber ja auch, dass das natürlich extrem anstrengend ist, weil man dann in dieser kurzen Zeit ja trotzdem alles erledigen muss. Wie ist das, wenn, ist das nicht so ein Rennen gegen die Zeit? Also sage ich mal jetzt, wenn ihr nicht Corona-Zustand habt, das klingt schon auch sehr nach Stress und Druck.
Das ist auf jeden, also es gehört eine Menge dazu, das auf jeden Fall. Das kriegt man nicht geschenkt. Ne? Man kann jetzt nicht einfach sagen, hier, wir machen jetzt 5-Stunden-Tage und dann macht man halt 5-Stunden-Tage, weil das wird nicht funktionieren. Also wir mussten wirklich ganz viel evaluieren die ersten Jahre und schauen, wo sind eigentlich Zeitfresser. Wir mussten gucken, wie wir intern arbeiten. Und plötzlich kam uns auch, oder mir wurde plötzlich eins ganz deutlich, das geht nur, wenn man wirklich die richtigen Menschen mit den richtigen Potenzialen an den richtigen Stellen einsetzt und aber auch gleichzeitig eine Kultur hat, wo der offene Diskurs darüber auch komplett möglich ist. Das ist also nicht nur eine einzelne Prozessebene, die wir da angehen müssen, damit sowas funktioniert. Das heißt nämlich vielleicht Faxe durch E-Mails ersetzen oder Excel-Tapeten durch irgendwelche Web-based Services oder sowas, sondern auch wirklich, das ist ein vollumfassender Wandel, den wir da vollziehen müssen und eine ganz andere Herangehensweise an Arbeit als solche, damit man überhaupt es schafft, die richtigen Menschen so weit, naja, in ihre Potenziale zu bringen, dass wenn das eben, was früher in 8 Stunden geleistet wurde, in 5 geleistet wird. Und das ist enorm anstrengend. Da gehört eine ganze Menge Selbstdisziplin und Selbstorganisation dazu. Da gehört auch eine Menge Reflexionsfähigkeit dazu, eine Menge Konfliktfähigkeit auch im Team. Also man muss wirklich ja auch natürlich verhandeln über viele Themen. Ne? Wie wollen wir bestimmte Dinge machen und an welchen Stellen kann ich mich einbringen? Und wenn man das aber schafft und diese Kultur lebt und, naja, sich wirklich auch dadurch belohnt wirklich und nicht ausbeutet, dass man halt früh Feierabend machen kann, dann ist das ein Modell, was, glaube ich, was wir noch öfter sehen werden.
Wieso eigentlich genau 5 Stunden und nicht 6 oder 4?
Also es gab mal ein Buch von einem Amerikaner, der in seinem Produktionsbetrieb für Surfbretter den 5-Stunden-Tag eingeführt hat. Und das hatte ich irgendwann gelesen und da hat es mich auch gepackt, offenbar. Und der hat das auch ganz leicht argumentiert, Menschen brauchen irgendwann Biopausen und Essen. So, und das nach dem Essen, das kennt auch vielleicht der ein oder andere, nach dem Essen ist erstmal eine Pause im Kopf, weil man verdauen muss, weil man eben das Mittagstief, das Pasta-Koma erlebt. Genau, und ich glaube, nach 5 Stunden hätte man eben vielleicht Also man braucht dann die Pause und deswegen waren für mich 6 Stunden auch absurd. Ne? Ob man dann noch eine Stunde Pause macht und Mittagessen geht und danach nicht leistungsfähig ist und dann noch eine Stunde dranhängt, das schien mir irgendwie absurd. Und 4 Stunden schien mir ein bisschen kühn. Das eine war absurd, das andere war kühn und deswegen sind es am Ende 5 geworden. Obwohl ich immer mittlerweile denke, es geht ja eigentlich gar nicht um Zeit. Ne? Es geht auch ganz bei uns nicht um diese Versteifung auf einen 5-Stunden-Tag. Es geht eher auf den Fokus auf Performance, auf Leistung, bei gleichzeitigem Wellbeing, um das englische Wort dafür zu bemühen. Und den richtigen Einsatz eben an der richtigen Stelle. Also mehr von dem richtigen und weniger von dem falschen Tun, so ein Stück weit auch.
Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der hat gesagt, ich bezahle dich für deinen Kopf und nicht für deinen Arsch. Heißt, das Ergebnis ist wichtig. Wie lange du dafür brauchst, ist eigentlich egal. Also das hat man ja im Journalismus auch. Also für den einen und denselben Text braucht der eine Kollege 4 Stunden, der andere haut das in einer Stunde irgendwie rein.
Und das, wo du das gerade sagst, das ist eine tolle Sache, weil der eine oder die eine Kollegin hat vielleicht da genau ein Interesse dran an diesem Bericht über dieses Thema. Und ein anderer vielleicht nicht. Es kann oder es wird ja nicht so sein, dass man nur die Dinge macht, die einem unbedingt immer total Spaß machen. Aber wenn man sich bemüht und offenbart, wer man ist und was man möchte und das auch im Team lebt, also wir selber machen auch ganz viel Profiling und Stärkenanalysen und so weiter, damit wir wissen, ach guck mal, die Kollegin, der Kollege ist für diese Aufgabe wahrscheinlich hervorragend geeignet. Wollen wir mal drüber sprechen, ob das passt? Und dann hat man plötzlich eine viel höhere Effizienz im Team, weil nämlich die Leute für bestimmte Themen brennen und diese Themen auch bearbeiten dürfen.
Also so psychologische Analyse erstmal so, was ist man so für ein Typ, ne?
Genau, ja. Da gibt es ja ganz banale Themen, aber auch tiefgreifendere Themen, die auch ein bisschen länger dauern. Am Ende kommt immer raus, derjenige oder diejenige weiß mehr, wer oder was sie ist und wofür er oder sie arbeiten möchte.
Ja, genau. Damit man im Flow eigentlich ist, ne?
Ja, ja, absolut.
Aber trotzdem gibt es bei euch ja auch Pausen, oder? Ist ja nicht so, dass ihr jetzt total wie die Hühner auf der Stange durchballert. Sie sind ja auch für den sozialen Kit wichtig.
Das ist auch interessant. Da habe ich auch eine Menge über die Presse gelernt. Ne? Also vieles, was in der Zeitung stand damals, und wir, wie du gesagt hast, eben, wir standen in allen Zeitungen, also wir haben es bis in die New York Times geschafft und sonst wohin. Und ich habe mir manchmal in den Kopf gefasst, was da drüber stand, wie wir das so erreichen. Das eine heißt zum Beispiel, man darf keine Pause machen, die Handys müssen weggeschlossen sein und es ist alles verboten hier und da. Und das war nie so, ne? Also natürlich kann man ab und zu eine Pause machen, aber das Verständnis muss ja da sein, dass es das wahrscheinlich darauf auswirkt, wann man Feierabend macht. Also sehr banal und sehr nachvollziehbar. Ja. Und auch das ganze Thema Handynutzung oder Social-Media-Nutzung, Verbote wurden bei uns nie ausgesprochen, aber wir haben im Team darüber diskutiert, haben die Sinnhaftigkeit erklärt und haben einfach für jeden klar gemacht, guck mal, das ist der Preis, den wir dafür bezahlen und wir sind wir wollen das nicht. Ne, es gibt da 1000 Studien über die Dauer, wie lange man wieder braucht, um in einem Flow zu sein, von dem du eben sprachst, nachdem man abgelenkt wurde.
Der Sägeblatt-Effekt, ne? Man wird abgelenkt, dann dauert es wieder, weiß nicht, Viertelstunde meistens.
Genau, das ist so eine Viertelstunde. Und wenn man jetzt überlegt, jede Viertelstunde kommt ein Kollege rein und fragt nach einem Kaffee gemeinsam, dann braucht man auch wieder eine Viertelstunde, um wieder da zu sein, wo man vorher war. Oder wir kennen das alle, wir haben Twitters, irgendwie Social Media Tools wie Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn, Xing und so weiter und so fort. Wenn die ganze Zeit das Smartphone vibriert, während ich eigentlich gerade versuche, eine Analyse zu erarbeiten, dann kann sich jeder vorstellen, das wird nichts. Also das wird einfach viel länger dauern. Und andersrum, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Zeit, in der wir jetzt gerade sind durch Corona, andersrum ist natürlich auch so ein Zeitrahmen von 8 bis 1 schwierig, ne? Weil das heißt ja, man könnte Kreativität und Effektivität vielleicht forcieren, indem man Menschen genauso einsperrt von 8 bis 1. Das ist natürlich nicht der Fall. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir gerade total gut und zufrieden sind als Team und auch in der Arbeit sehr viel schaffen, weil jeder sich selbst den Umständen entsprechend irgendwie damit arrangieren kann. Jeder kann sich selbst organisieren. Und meine Rolle ist gerade ein bisschen mit einer Kollegin im Team darauf zu achten, dass es den Leuten da so gut geht wie möglich. Ne, dass die auf sich Rücksicht nehmen, dass die Pausen machen. Ne, weil es natürlich für, besonders jetzt für Alleinstehende zum Beispiel, ganz leicht ist, nicht 5 Stunden, sondern 15 Stunden jeden Tag zu arbeiten, weil wir alle zu Hause sitzen, weil Arbeit sich für viele, die da ein großes Interesse haben, auch nicht wie Arbeit anfühlt unbedingt. Und plötzlich ist schon wieder der Tag um. Und in so einer Pandemie, in der wir gerade stecken, ist das auch eine Riesengefahr, weil plötzlich 12 Monate um sind und jeder Tag irgendwie inklusive Wochenende 12 Stunden lang ist. Und da achten wir gerade extrem drauf. Also sowohl ich als Chef, als auch meine Kollegin, die, wir haben Methoden, wo wir ständig uns im Austausch befinden, wie es uns geht, was wir tun, wo es hakt und wo vielleicht gerade Spannungen entstehen, die wir lösen müssen.
Aber dann verwässert ja auch so ein bisschen diese 5-Stunden-Geschichte so ein bisschen. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe um 1 Uhr Feierabend, ich hätte zum Beispiel Bock, dass ich mir ein bisschen auch was, mich in Themen reinlese, wofür ich sonst so im Alltag gar keine Zeit habe vielleicht. Oder auch mal ein Weiterbildungsseminar machen, Kurs oder so. Was ja dann aber eigentlich auch doch wieder zur Arbeit zählt. Und dann sind es doch keine 5 Stunden.
Ja, aber das ist auch lustig, weil was ist denn Arbeit bei so, naja, Kreativberufen, das kann man ganz oft schwer abgrenzen. Also ist das jetzt, was wir hier beiden tun? Ich weiß nicht, ob das meine Arbeit ist. Also ist es meine Arbeit?
Mm.
Ich glaube, also ja. Da muss man gucken, wie definiert sich denn Arbeit? Werde ich jetzt bezahlt?
Ja, bei mir ist ja auch schwierig. Ich bin manchmal, wenn ich im Urlaub bin und gucke jeden Tag, denke ich, ich muss trotzdem die Nachrichten gucken, damit ich, wenn ich nach Hause komme, jetzt nicht irgendwie alles aufarbeiten muss oder so. Aber ist das dann auch schon Arbeit?
Guck mal,
oder so,
ne? Ich glaube, es gibt kaum jemanden, abseits von Journalisten, der sagen würde, Zeitung lesen wäre Arbeit.
Hm.
Und bei uns ist es ähnlich. Also ich lese ganz viel Bücher über, naja, die ganze New Work-Bewegung, über irgendwie Management der Zukunft und Kompetenzen der Zukunft und so weiter und so fort. Das ist ja keine Arbeit für mich. Das ist ja ein total intrinsisches Interesse, weil das wirklich mich interessiert, das brennt. In was für einem Wandel leben wir denn gerade? Also ich finde das als Mensch und als Medienwissenschaftler toll. Und nebenbei habe ich das Glück, dass ich ein Unternehmen habe, was eben Unternehmen dabei begleitet, sich diese Fragen zu stellen und auch zu beantworten. So, und das ist doch toll, aber das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Was wichtig ist, glaube ich, ist die Haltung dahinter, auch zu dem 5-Stunden-Tag, was ich eben meinte, es darf gar nicht mehr um Zeit gehen, weil Zeit ist doch kein Messer für kreativen Output oder Produktivität.
Mhm.
Es muss ja immer um Lösungen gehen, es muss ja immer um einen Abschluss von irgendwelchen Dingen gehen. Und deswegen, bei uns ist dieser Fokus auf 5 Stunden, den haben wir wirklich abgelegt ein Stück weit, natürlich durch Corona, aber auch, weil wir gemerkt haben, was das für ein Druck manchmal auf Kollegen und Kolleginnen ausgeübt hat. Der aber nicht förderlich war, sondern eher destruktiv.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt,
das heißt, es kann auch sein, dass ihr nach Corona wieder, also das ein bisschen aufweitet und vielleicht auch mal andere Modelle ausprobiert oder quasi euer eigenes Modell nochmal neu erfindet.
Ja, genau. Wir sind auf jeden Fall durch Corona, glaube ich, einen ganzen Schritt nach vorne gegangen, was wirklich einen sehr effizienten Abgleich auch von Teamkollegen, also in einzelnen Projekten und so weiter angeht.
Mhm.
Und diese 5 Stunden, das ist gerade total schwer. Ne? Wir wissen es auch gar nicht. Also wir führen zwar gerade eine Art Zeiterfassung wirklich für alle Zeiten ein, um aber eigentlich zu überprüfen und zu validieren, dass niemand zu lange arbeitet. Ne? Und dann führen wir noch wir sind dabei, einen Index einzuführen, wo eine Art Glück oder Zufriedenheit erfasst wird, um zu schauen, einfach um eine Art Indikatorsystem zu haben, an welchen Stellen vielleicht Kollegen und Kolleginnen Unterstützung brauchen, wo Überlastung erfahren wird, wo vielleicht andere Aspekte schief liegen, weil wir glauben, als Team oder als Arbeitgeber haben wir eine gewisse Fürsorgepflicht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber. Und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Was hat man denn, was sind denn da so die Grundpunkte, um am glücklichsten zu sein?
Naja, also es gibt natürlich Glücksforschung und soweit würde ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich kann das ja jetzt erstmal nur aus meiner Warte betrachten oder sagen. Ich glaube, man kann das in so ein paar Kategorien unterteilen. Also ich will ja auch nicht zu tief reingehen. Ne? Ich will ja nicht als Arbeitgeber mich um das Familienglück unbedingt, was heißt kümmern, kann ich ja gar
nicht.
Wobei
es gibt einen Berliner Unternehmer, der Gründer von Einhorn, der bietet begleitend zum Job Psychotherapiestunden an.
Ja, Waldemar Zeiler und Philipp,
klar. Das ist der ganze Mensch, genau, der Waldemar. Und der hat das ganz cool erklärt und dass das auch eben eine Rolle spielt und dass man eben sein Privatleben nicht vor der Bürotür irgendwie zurücklassen kann, fand ich auch einen ganz interessanten Ansatz, muss ich sagen.
Ich gehe da auch komplett mit. Also das ist absolut so. Und das ist ja auch, wenn man jetzt Friedrich Bergmann schon mal gehört hat, den Begründer dieser New Work-Bewegung, der sagt, New Work ist die Arbeit, die ein Mensch wirklich, wirklich will. Das impliziert ein bisschen, da vermischt sich auch Privates und Berufliches. Also weil das eigene persönliche Interessen auch berücksichtigt. Und dann kann man weiter gucken in diese New York-Bewegung und kommt irgendwann auf Frederic Laloux, der ein Buch geschrieben hat, was ein Riesenerfolg war, Reinventing Organizations. Und da drin ist eine Prämisse für Unternehmen genannt, die zukünftig erfolgreich sein wollen. Und die heißt, dass Menschen sich in Gänze mit in ein Unternehmen einbringen müssen können. Das heißt in Gänze, also auch mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit ihren Stärken, mit ihren Themen, die sie belasten. Und das heißt gleichzeitig auch natürlich mit Problemen, die sie vielleicht zu Hause haben. Und ich will mich davor gar nicht verschließen, auch mit diesem Thema Glücks- oder Zufriedenheitsindex nicht. Hm. Ich glaube nur, man darf nicht glauben als Unternehmen, dass man da Hilfestellungen geben kann immer oder dass die gewünscht ist von den Menschen, die Hilfestellungen dann vielleicht erhalten, obwohl sie es gar nicht wollen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass das total Sinn macht und daher auch der Glücksindex, Psychotherapie für Mitarbeitende anzubieten. Also das ist einfach eine Sache, diese Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, die verschwimmen ja immer mehr. Also früher Industrialisierung, da ging man in eine Fabrik, hat seine Persönlichkeit draußen gelassen und ist da drin reingegangen, hat am Fließband irgendeinen Job gemacht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da sind wir in den meisten Fällen mittlerweile ganz weit von entfernt. Und ich glaube, da ist
auch die Berufe haben sich ja verändert. Also wir gehen ja mehr und mehr in Wissensarbeit, in Dienstleistungsbereiche irgendwie rein. Da kommen ja auch ganz neue Jobs irgendwie nochmal, wo es, sage ich mal, auch einfacher ist, irgendwie so als ganzer Mensch irgendwie mit reinzugehen, ne?
Genau, weil man da nämlich Leidenschaft mitbringen muss. Da muss man kognitive Fähigkeiten und vielleicht Verknüpfungsfähigkeiten mitbringen, die man früher nicht gebraucht hat. Das macht es auch gleichzeitig schwieriger. Und da gibt es einen tollen Titel von der Brand 1, die nämlich ganz oft schon gefragt haben mittlerweile, was ist eigentlich Leistung? Ne? Also das ist halt total schwer zu messen. Weil viele Dinge, die wir jetzt machen, die wurden noch nie so gemacht. Und auch das sind Dinge, die kann man gar nicht in Zeit messen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema.
Genau.
Und deswegen geht es eigentlich darum, okay, was ist eigentlich, wie kommt man zu der Lösung und was sind da die Kompetenzen, die wir brauchen? Und das lustigerweise führt uns auch dazu, was New Work eigentlich auch ist, nämlich ein völlig anderes und sich veränderndes Führungsverständnis. Ne, weil in so einer komplexen Welt, ich weiß nicht, wer alles da draußen schon, also ich selbst kann es nicht mehr hören, aber das Wort VUCA gehört oder gelesen hat, ne, dass wir in einer VUCA-Welt leben, die volatil, unsicher, komplex ist und voller Ambiguität. Das heißt, es passieren irgendwo Dinge. Auch ein Beispiel, zum Beispiel Corona, komplett unvorhersehbar beziehungsweise unvorhergesehen und stellt aber die ganze Welt und alle möglichen Normen, die wir mal hatten, komplett auf den Kopf. Und jetzt kann man gerade, finde ich, am Agieren der Regierung und Agieren im Föderalismus sehen, wie das in klassischen Unternehmen oft auch passiert, wie lange nämlich Entscheidungen brauchen, weil das von oben nach unten durchdiskutiert wird. Und im New Work-Ansatz oder in dem Ansatz, wie wir das sehen, müssen Entscheidungen halt immer auf dem möglichst tiefsten Level stattfinden und einfach in Teams getroffen werden, um eine Antwort zu haben auf diese volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt.
Ja.
Da muss man einfach schneller arbeiten können. Und das ist einfach ein Grund, wo man auch Kompetenzen abgibt, wo Führung sich halt, wie gesagt, verändert und auch Führungs- und Entscheidungskonzepte und Prozesse überdacht werden und anders gelebt werden müssen.
Ja, wenn man jetzt irgendwie, sag ich mal, so ein neues Modell einführen möchte, ein neues Arbeitsmodell, ob es jetzt, sag ich mal, 5 Stunden sind oder sich das vielleicht auch auf eine 4-Tage-Woche oder sowas, was auch immer, also was so ein bisschen in eure Richtung geht, ne? Kannst du sagen, welche Voraussetzungen da erstmal ganz grundsätzlich erfüllt sein müssen? Also ich kann mir das irgendwie ein bisschen schwer bei der Polizei vorstellen oder im Pflegeheim oder bei Arzthelfern.
Ja, also ich glaube, ich würde noch mal einen kleinen Mini-Exkurs machen wollen. Und zwar kann sich da, glaube ich, der eine oder andere auch mit verbinden, nämlich mit dem Gedanken. Es gibt so ein Modell in der Neurowissenschaft, wie das beschreibt, dass, den Zustand, wenn man große Angst hat. Oder erstmal den Zustand, wenn man sich sicher fühlt, versus dem Zustand, wenn man Angst hat oder wenn man in Todesstarre fällt. Ne? Also diese drei verschiedenen Möglichkeiten. Wenn man sicher ist, ist das so, wenn man mal zurückdenkt an Höhlenmenschen, man hat gerade gegessen, das Feuer brennt und die Familie und der Stamm sind alle da und alle fühlen sich sicher und safe an. Dann ist das Gehirn so im Normalzustand, wo man interagieren kann, wo man mit der Umgebung interagieren kann, wo man aber auch kreativ werden kann und wo man so auf seine Potenziale zugreifen kann. Sobald aber draußen die Säbelzahntiger schreien oder irgendwelche Gefahren am Horizont lauern, ist man in so einer Hab-Acht-Stellung. Und neurowissenschaftlich beschrieben wird das damit, dass man dadurch eben eingeschränkte Fähigkeiten in bestimmten lebensunwichtigeren Bereichen hat, nämlich zum Beispiel Kreativität oder soziale Interaktion. Und das sind so diese
nimmt
Momente.
Nimmt ja Kraft weg.
Ja, nimmt natürlich, das frisst ja Energie.
Ja.
Und das ist das, was in Unternehmen oft passiert, weil das Umfeld nicht sicher ist. Diese psychologische Sicherheit ist nicht ganz gegeben, weil der Chef macht komische Andeutungen. Die haben jetzt einen neuen Kollegen oder eine Kollegin eingestellt, die will doch meinen Platz wegnehmen. Und wieso ist die Stimmung eigentlich so mies? Und all diese Facetten, diese ganzen soften Facetten, die aber in der Old Work immer irgendwie gang und gäbe sind, die produzieren genau dieses Angstbild. Noch schlimmer ist es halt dieser Zustand kurz vorm Burnout, nämlich dann, wenn man in diesen Freeze kommt, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, wenn man halt gar nicht mehr vorwärts kommt. Hm. Wenn man echt Panik hat, fast schon. Und dieser Exkurs war notwendig, um nämlich auf deine Frage zu antworten.
Ich wollte gerade sagen, wie kriegst du jetzt die Kurve zurück? Ja, mach mal.
Ja, das Ding ist nämlich, es fängt an mit der Haltung. Was glaube ich denn, was Menschen tun? Müssen Menschen kontrolliert werden? Oder arbeiten Menschen von alleine? Und ich glaube, ohne diese Haltung hätte ich ja diesen 5-Stunden-Tag nicht eingeführt, wenn ich nicht komplettes Vertrauen hätte darauf, dass Menschen einen Top-Job machen wollen. Es steht ja niemand auf und will so einen richtig schlechten Job machen und sich anschreien lassen.
Ja.
Es stehen alle auf, weil sie wissen, hey, ich habe hier einen tollen Job und ich will einen Job super machen und ich weiß auch, was ich kann.
Das war bei dir aber auch echt ein großes Experiment, weil du hast es ja nicht nur in der Firma eingeführt, wo du das Team schon sehr, sehr lange kanntest, sondern du warst selber, sag ich mal, kurz vorm Burnout, aufgerieben zwischen Familie und deinem anderen Job als Geschäftsführer. Du hast ja einfach eine neue Firma gekauft mit einem schon bestehenden Team und hast dann das Experiment gestartet. Also da sind ja nochmal zwei besondere Sachen eigentlich, oder?
Ja, es klingt schon ein bisschen großspurig, ne?
Wenn du es so stellst. Man hat das Glück, dass es gut gegangen ist bis jetzt, ne?
Ja, total. Also tatsächlich. Ich glaube, diese naiv war es ja nicht, ne? Aber also du hast erstmal recht, ich fange mal von vorne an. Ich hatte 20 Jahre Digitalerfahrung oder damals vielleicht so 16 Jahre Digitalbranchenerfahrung. Ich hatte war seit 2000 selbstständig, habe dann eine andere Agentur mit aufgebaut, die gegründet. Und da in dem Zeitraum, wo diese Gründung lief und wir wuchsen und wir erfolgreicher wurden, habe ich Kinder bekommen, hab geheiratet und dann kam ich immer wieder in diese Situation zu denken, oh shit, irgendwie will ich einen Top-Job machen, ne? Und ich will selber auch richtig viel arbeiten. Aber dann gab es Konflikte in der Firma, mit der Familie. Einfach immer wieder so diese Sachen, die natürlich resultieren daraus, wenn man an Glaubenssätzen vielleicht festhält, an starren Konzepten festhält, die nicht mehr kompatibel sind mit der geänderten Umwelt. Mhm. Nämlich plötzlich nicht mehr alleine für sich verantwortlich zu sein, sondern in einer Beziehung, dann mit Kindern auch für Kinder verantwortlich zu sein, dann plötzlich für 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter verantwortlich zu sein. Das sind so Dinge, ja, da muss man einfach flexibel bleiben und naja, dieses Buzzword Agilität leben so ein Stück weit und auch Dinge neu definieren. Und mich hat das auf jeden Fall...
Was war denn dein Glaubenssatz, der dich so am meisten blockiert hat in der Zeit?
Ich glaube, einer war sicher ich muss jetzt unbedingt ins Büro, ganz dringend. Ich muss um die Uhrzeit auf jeden Fall im Büro sein und zeigen, dass ich total wichtig und total toll arbeiten kann. Hm. Ne? Also das sind so diese Gedanken, ich glaube, ich muss durch die Anwesenheit zeigen, dass die harte Arbeit geleistet wird. Ne? Also sowas alleine, das kennt vielleicht der eine oder andere. Oder ich bin jetzt hier der Versorger, ich muss jetzt für meine Familie Geld reinholen. Was in vielen Fällen stimmt und nicht verwerflich ist als solches, wenn man aber gleichzeitig wirklich hinterfragt, ist das denn gerade so? Und ist das wirklich so wichtig, jetzt um 8 im Büro zu sein oder um 7 oder um 9? Oder ist es vielleicht doch wichtig, gerade 10 Minuten Pause zu machen, weil das Kind noch ein Butterbrot möchte?
Ja.
Also das ist ein ganz banales Beispiel, was sicher jetzt gerade auch viele im Homeoffice und im Homeschooling-Umfeld ja erleben, gerade ist ja nichts mehr so wie früher. Aktuell, also in vielen Bereichen nicht. Aktuell ist der Alltag, der muss neu, strukturiert sein, verhandelt werden. Genau. Ne, da passiert einfach sehr viel.
Ja.
Und für mich damals, das war schwierig, da gab es einfach ganz viele Sachen und plötzlich ist mein Vater noch schwer krank geworden und schnell gestorben. Auch da so eine Sache, die natürlich jeder, der Eltern verloren hat, weiß, wie weh das tut. Ich meine, das ist irgendwie relativ klar, dass die Eltern irgendwann sterben. Aber egal, wann sie und wie sie sterben, ist das natürlich immer sehr schmerzhaft. Für mich war das auch nochmal so ein Hinterfragen von oder erstmal betrachten, wie die Zeit wegrennt, wie Dinge passieren, die man nicht haben möchte, die wirklich schmerzhaft sind. Und dann merken, nee, eigentlich will ich das so nicht. Ja. Eigentlich möchte ich gerne mehr machen als das. Und eigentlich möchte ich gerne anders sein als das. Und eigentlich bin ich anders, aber irgendwie die Gesellschaft oder die vermeintlich gestellten Anforderungen von der Umgebung zwingen mich gerade in eine Rolle, die ich gar nicht haben will. Und das hat mich dahin geführt, dass ich irgendwann eben meinen Anteil der alten Agentur verkauft habe. Und von dem Geld habe ich einfach gedacht, okay, was machst du jetzt? Machst du jetzt selbstständiger Berater in der Digitalbranche, was auch total naja, auch toll ist mit Sicherheit. Mhm. Aber für mich war auch das Team wichtig. Also ich will auch Menschen um mich herum haben, die für eine Sache brennen, für eine Vision brennen, die dann mit mir gemeinsam was auf die Beine stellen.
Ja, du sagst.
Und deswegen kam halt genau das Glück, diese Agentur übernehmen zu können. Das habe ich dann eben gemacht. Ja.
Ja, du sagst auch in deinem Buch und auch in vielen anderen Podcasts und Gesprächen, dass auf jeden Fall der deutsche Mittelstand sich das Thema echt auf die Agenda schreiben muss, sonst verliert er. Vielleicht können wir darüber ein bisschen reden. Warum denkst du, dass der Mittelstand das so nötig hat, jetzt gerettet zu werden?
Also genau, ich sprach ja gerade von Vision und ich habe gedacht, als ich kurz davor war, die andere Agentur zu übernehmen und gerade ausgestiegen war aus der alten, habe ich so gedacht, wofür hast du denn das alles gemacht? Also was treibt mich so persönlich an? Und bei mir war ganz viel die Interaktion mit Kunden und eben Beratung und Projekte für Mittelständler zu bauen. Und mich hat am meisten irgendwie immer erfüllt, wenn die mich Jahre später nochmal angerufen haben und gesagt haben, hier, Lasse, das war so toll damals, wir wollen das gerne nochmal machen. Hm. Also das fand ich immer viel, viel schöner als den ganzen Umsatz, für den andere vielleicht morgens aufstehen. Und ich habe da so als Vision für das Unternehmen damals rausgegeben, wir retten den deutschen Mittelstand. Ne? Also es klingt total hochtrabend und auch ein bisschen hochnäsig vielleicht. Natürlich kann man nicht den deutschen Mittelstand als kleine Agentur aus Bielefeld Mitte irgendwie retten. Hm. Das ist aber ja, wie eine Vision sein soll, nämlich irgendeine Art Leuchtturm. Wo geht die Reise hin? Wofür stehen wir auf? Und mein Team steht halt dafür auf, einfach qualitativ hochwertige Arbeit zu machen, die pragmatisch genug ist, den Mittelstand nach vorne zu bringen und eben Lösungen für deren Antworten und deren Herausforderungen mitzubringen. Hm. Und daraus haben wir eben diese Agentur aufgebaut und haben dann eben Digitalprojekte gebaut und haben Strategieberatung gemacht und so weiter und so fort, aber auch diesen 5-Stunden-Tag eingeführt.
Ja.
Und darüber ist dann irgendwie passiert, dass ich gemerkt habe, okay, wir können unsere Kunden bzw. den Mittelstand natürlich mit so Digitalprojekten ein Stück weit retten, aber am Ende ist das, was um den 5-Stunden-Tag an Learnings daraus gekommen ist und was wir da alles, naja, selbst erlebt und erfahren haben und was wir selber schon durchlitten haben vielleicht und was wir selber da an Lösungen erfunden haben, wurde für mich irgendwie offenbarer und immer klarer, dass wir damit den Mittelstand viel mehr retten können. So, nämlich mit der Frage, wie muss sich eigentlich Arbeit ändern? Wie muss sich die Kultur ändern? Und warum
Fragen
ich glaube,
sich das
dass der
denn
Mittelstand,
die Betriebe? Also kommt da was?
Ja, genau. Und warum ich nämlich glaube, dass der Mittelstand genau dieses Thema braucht, ist, weil wir ja sowieso so ein paar Gegebenheiten haben, die schon lange klar sind. Wir haben eine globale Gesellschaft, deswegen auch so wahrscheinlich die Chance, dass eine Pandemie kommt, die war irgendwie auch absehbar eventuell. Wir haben Digitalisierung seit Jahren, die ganz viel vor uns hertreibt und wir haben dadurch aber auch in der globalen Gesellschaft mit der Digitalisierung auch plötzlich sich massiv ändernde Geschäftsmodelle. Ne? Diese Disruption, von denen viele sprechen, sehen wir bei Tesla vielleicht mit Elektrofahrzeugen und plötzlich ist das ein Riesenthema geworden in den letzten 10 Jahren. Oder wir haben Airbnb, wir haben all diese Dinge, diese Geschäftsmodelle, die durch digitale Plattformen abgelöst wurden. Gleichzeitig haben wir was anderes in Deutschland, nämlich den demografischen Wandel und den daraus resultierenden Fachkräftemangel. Das ist überhaupt nichts Neues und es ist wirklich absurd, das zu sehen, dass ganz viele Mittelständler immer noch die alten Spielregeln von Recruiting oder auch Mitarbeiterführung spielen. Warum ist es absurd? Das ist eigentlich genauso absurd wie die Vorhersagen von Drosten aus Januar, die Politik noch immer irgendwie vermeintlich nicht gehört hat. Nur sind die Zahlen über demografischen Wandel schon 20 Jahre klar, nämlich durch die Geburtenraten der jeweiligen Jahrgänge. Wir sehen, dass wir in den nächsten mittlerweile nur noch 8 Jahren so 7 bis 10 Millionen Arbeitnehmer weniger auf dem Arbeitsmarkt haben, ne, durch Überalterung oder durch halt in Rente gehen, ganz klassisch. Mhm. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir immer mehr Fachkräftemangel jetzt schon haben in allen Bereichen. Und das Resultat davon ist ja, die Experten oder die Mitarbeitenden, die wir dann haben, die haben eigentlich natürlich in diesem Arbeitnehmermarkt, den wir dann haben, totale Wahlfreiheit, wo sie hingehen wollen. Und die ganzen Firmen, die sich jetzt nicht hinterfragen und überlegen, ey, wofür machen wir das alles? Was ist unser Purpose? Was ist die Vision dahinter von allem, was wir tun? Und wie wollen wir miteinander arbeiten, älter werden, Gesellschaft vielleicht prägen? Wie wollen wir was Gutes tun für alle Beteiligten? Ich glaube, die werden schlecht abschneiden. Also genau.
Sagst du denn, die müssen, man muss jetzt so einen 5-Stunden-Arbeitstag einführen, um die besten Fachkräfte zu kriegen, weil Generation Y und so, oder weil man auch in viel kürzerer Zeit produktiver ist und innovativer ist, was ja auch total wichtig ist, um in Zukunft am Markt bestehen zu können, oder gibt es noch ganz andere Gründe?
Also ich glaube nicht mal, dass dieser 5-Stunden-Tag für alle geeignet ist. Ne? Ich glaube, das ist eine Lernreise, da müssen Unternehmen einfach durch. Aber die Frage muss ja gestattet sein. Ne? Also erstmal vor allem die Frage nach Sinnhaftigkeit. Und für mich habe ich dann Studien gelesen damals und gemerkt, in so kreativen Umfeldern, da gab es auch Studien aus England zum Beispiel, die haben herausgefunden, dass die Menschen nur 2,5 Stunden in so einem 8-Stunden-Tag produktiv arbeiten.
Das ist nicht viel.
Und vielleicht kennt das der eine oder andere. Ja, ist absurd. Also ich glaube, vielleicht ist es auch einfach ein überspitztes Ergebnis. Aber am Ende ist doch klar, es arbeitet doch niemand 8 Stunden im Büro. Und als ich das damals eingeführt hatte, kam jemand von der Telekom aus dem Management, aus dem Personalmanagement, der hat über seine Sekretärin bei mir einen Termin vereinbaren lassen, um mit mir darüber zu sprechen, weil er das so faszinierend fand. Und der hat mich gefragt, wie können wir denn so ehrlich sein und der Welt sagen, dass wir nur 5 Stunden arbeiten, obwohl er wisse, dass eh kaum jemand länger arbeitet. Mhm. Und das fand ich auch lustig, ne? Weil ich glaube nicht, dass da draußen jemand zuhört gerade, der 8 Stunden am Stück im Büro sitzt und arbeitet. Ne? Weil da kommt nochmal nebenbei der Anruf von der Werkstatt, der übrigens kommt, weil Werkstätten vielleicht gar nicht geöffnet haben, außerhalb der langen Arbeitszeiten, die wir jetzt kennen. Oder die Kinder müssen versorgt werden oder Sommerreifen müssen draufgezogen werden. Was alles auch immer noch dazwischen kommt. Oder halt der Kollege hat über ein Fußballspiel was zu erzählen. Spiegel Online oder Handelsblatt oder wie auch alle Nachrichtenmagazine heißen, die wollen auch mal gelesen werden zwischendurch. Und da gibt es einfach ganz viele kleine Pausen.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Pausen auch nicht schlimm sind per se. Ich glaube, das braucht man, weil die Überforderung des Alltags und die Schnelligkeit des Alltags einfach immer mehr zunimmt. Das sieht man übrigens auch an den Statistiken zu psychischen Störungen oder mentalen Krankheitsthemen, ne? Also Burnout etc. steigt seit Jahren massiv an. Und das sind so Sachen, ich glaube, Unternehmen müssen also nicht zwangsläufig einen 5-Stunden-Tag einführen, aber sich wirklich fragen, was wollen wir denn mit unserem Unternehmen leisten und erreichen und was wollen wir von den Mitarbeitenden und für die Mitarbeitenden eigentlich haben? Und für mich ist das eine Antwort eigentlich, der 5-Stunden-Tag heißt, ich will doch das beste Arbeitsumfeld haben, wo die besten Ergebnisse möglich sind, bei der besten Gesundheit von allen Beteiligten. Und wenn das klappt, dann haben alle was davon, weil die Menschen leisten statistisch das Gleiche wie vorher, aber sind dabei noch zufrieden, bilden sich freiwillig fort, sind glücklich beim Arbeiten und so weiter und so fort. All diese soften, auf die Produktivität einzahlenden Faktoren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, wenn man jetzt, vielleicht hört jetzt jemand draußen zu und denkt sich irgendwie, ach, das klingt richtig überzeugend, was der Lasse da so sagt. Das würde ich jetzt auch gerne ausprobieren in meiner Firma. Wie fängt man da an? Also wo fängt man überhaupt an, nachzudenken?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und zwar,
und wie lange dauert sowas?
Ja, wie lange dauert sowas? Ich glaube tatsächlich, das ist eine, und das ist auch gut so, das ist eine immer weiterreichende Reise. Zum einen, ne? Also auch selbst wir sind ja jetzt nicht die Könige des 5-Stunden-Tages, sondern haben einfach ganz viele Methoden mal getestet, haben welche verworfen, haben neue gefunden und haben mittlerweile einen Methodenkoffer erarbeitet, der nicht nur die Prozesse beleuchtet, sondern auch eben ganz viel Kulturthemen, Strategiethemen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben uns deswegen auch gewandelt eigentlich von früher rein ganz Digital Enabler jetzt zu einfach nur rein ganz, weil wir ein bisschen, naja, konservativer trifft es ja nicht unbedingt, aber wir haben gemerkt, dass dieses Digital Enabler zu sehr dieses Digitalgeschäft forciert hat und wir machen mittlerweile viel mehr Beratung. Wo man aber anfangen sollte, ist, glaube ich, wirklich mal zu schauen, wo stehen wir? Und das macht man ja am besten mit denen, die es beantworten können, nämlich mit der Belegschaft. Und was wir auch getan haben, ist tatsächlich zu sagen, also wir haben einen Raum geschaffen und zwar A, habe ich das anfangs versucht als Chef, was, glaube ich, nicht so gut klappt, weil es immer noch Hemmungen gibt, auch wenn man noch so nett ist als Chef und noch so einen guten Draht mit Kollegen und Kolleginnen hat. Wir haben externe Supervision dazu geholt, die so einen Raum öffnet für, naja, offenen Diskurs darüber, was läuft denn wo schief und was für Fragen gibt es, ne? Was für Emotionen spielen eine Rolle und was für Prozesse laufen denn schlecht.
Also muss man so ein bisschen dahin, wo es weh tut.
Ja, da muss man nämlich dahin, wo es weh tut. Und viele, was ich eben meinte, viele Unternehmen, die erlauben das gar nicht. Da ist nämlich eine Kultur der Angst und keine Kultur des Miteinanders. Und weil die Vision halt fehlt. Ne? Wir machen da nichts gemeinsam, sondern ich bin hier Chef und arbeite für mein Geld. Und wenn du mich nicht bezahlst und mich schlecht behandelst, dann gehe ich halt. Und warum sollte man, wenn das so eine Kultur ist, warum sollte man denn dann offen mitteilen, wo es nervt, weil das ist doch eigentlich nur gerade Mittel zum Zweck, nämlich Geld verdienen. Mhm. Und ich glaube, das ist also eine Frage der Haltung und der Kultur. Und dann guckt man gemeinsam, wo ist es denn blöd? Was sind denn Dinge, wo ich täglich irgendwie merke, das nervt mich? Und da haben wir tatsächlich auch über Wochen und Monate, wir haben eine Taskforce eingesetzt, die sich nur darum kümmert, Feedback einzusammeln. Unser Büro ist in der Altstadt in der 6. Etage und man hat immer eine kurze Fahrstuhlfahrt, wenn man in Feierabend geht. Und wir hatten da einen QR-Code an die Fahrstuhltür auf unserer Etage gehängt und dahinter war ein kleines Tool, wo nur gefragt wurde, was lief heute gut, was lief schlecht, was hast du für eine Idee, wie man es ändern kann. Hm. Und da hat die Taskforce eben abgeleitet, okay, lass uns gucken, was wir hiermit machen. Schau hier, das nervt ganz viele. Gut. Dieses Tool ist Mist, lass uns das auswechseln. Da gab es auch so Erkenntnisse über zum Beispiel so Tools wie Slack, ne, also dieses Chat-Tool in Teams, was anfangs natürlich total gehypt wurde, auch Milliarden bewertet wurde, was auch total toll ist, in bestimmten Kontexten mit bestimmten Regeln.
Ich halte gerade die Luft an, weil wir benutzen das auch.
Ja, aber es ist auch ein Produktivitätskiller. Was? Also weil da so viel Geschnatter ist, ohne Regeln und ohne Kontrolle. Okay. Und das macht ja auch, ist ja auch toll, vor allem für Leute, die gut mit und gerne mit Menschen arbeiten. Hm. Aber das ist auch oft der Grund, warum man wesentlich länger arbeitet, als man es eigentlich müsste vielleicht.
Was habt ihr denn noch so über Bord geworfen oder gekillt?
Wir haben einfach mal so geguckt, wie zum Beispiel Meetings stattfinden. Meetings kennt auch jeder, dann ist eine Stunde irgendwie der Standard und dann sitzt man sich eine Stunde in den Raum und dann sitzen da 8 Leute.
Ich sag mal Ritter der Schwafelrunde.
Ritter der Schwafelrunde, ja, aber genau das. Ja. Und das fängt ja immer an mit einer Viertelstunde erstmal ein bisschen Smalltalk über die glorreichen Fußballspiele von Arminia Bielefeld oder von anderen. Oder auch natürlich über
Eintracht Frankfurt.
Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall über Dinge, die eigentlich für das Meeting irrelevant sind. Und da sitzen auch manchmal Leute drin, die auch da sitzen, weil sie, weiß ich auch nicht, weil sie da gerne...
Weil sie da sitzen.
Weil sie da sitzen,
im
genau.
CC also, waren.
Oh Gott, ja, E-Mail-Kultur ist auch so ein Thema. Aber dieses diese Meeting-Kultur, wir haben erstmal gesagt, ey, lass uns erstmal als Standard eine Viertelstunde-Meeting machen. Das ist sehr kurz, aber wir müssen uns einfach mal trainieren da drin, dass wir wirklich ganz klar zum Punkt kommen und zwar schnell. Und es darf nur jeder kommen, der eine aktive Rolle haben wird, sonst brauchen wir den nicht. Ne, also jeder, einfach eine klare Vorbereitung bedarf es auch. Wir brauchen eine Agenda und eine Zielsetzung. Wenn das nicht steht, und das sind immer wieder Termine, da ist das nicht drin. Also ich sehe das ganz oft, dann wird die Agenda gemeinsam gemacht, wenn da 10 teure Experten sitzen. Das kann es ja nicht sein. Und das war so eine Sache, die haben wir über Bord geworfen. Was wir auch festgestellt haben, dieses ewige, ach, kannst du mal gerade? Kannst du mal gerade dies? Kannst du mal gerade jenes? Hm. Ja, es kann jeder immer mal eben was tun. Aber das sind diese Momente, die dich aus der Arbeit, aus dem Fokus rauswerfen. Und wir haben klare Regeln definiert, Termine dürfen nur für den nächsten Tag einsortiert werden, also eingestellt werden. Nicht für heute, weil heute organisiere ich mich selber, aber nicht die Woche. Ne? Wenn ich ins Büro komme, bin ich klar strukturiert, ich weiß, was mein Tag ist und da kann so ein, kannst du mal eben meinen ganzen Tag zerstören.
Hm. Ich habe eine Zeit lang mal nach der Pomodoro-Technik gearbeitet. Also das ist was, wie man auch in 8 Stunden quasi auch ein bisschen effektiver arbeiten kann. Ich weiß nicht, wer es nicht kennt. Das ist, man arbeitet in 20-Minuten-Blöcken, stellt sich die Stoppuhr und ist dann wirklich total ungestört. Und dann macht man 5 Minuten Pause, dann macht man nochmal 20-Minuten-Block. Und wenn man, ich glaube, 4 hat, dann macht man eine halbe Stunde Pause. Das hat echt überraschend gut funktioniert, wenn dann so ein bisschen die Zeit gelaufen ist. Ist auch eine Methode.
Absolut, ja genau. Das macht meine Tochter tatsächlich zum Lernen selber. Das finde ich immer auch ganz interessant, wie die sich selbst so strukturieren. Mhm. Und das ist übrigens auch eine tolle Überleitung zu Kindern, wie die arbeiten oder wie die das für sinnvoll erachten. Da kann man nämlich sich tatsächlich als Unternehmen manchmal eine ganze Menge abgucken. Ne? Weil die nämlich teilweise Dinge noch nicht schon immer so tun und deswegen sich überlegen, was macht denn jetzt am meisten Sinn? Wir haben zum Beispiel auch eine Sache, wir haben E-Mails, prüfen wir, also ob das jetzt jemand macht, das kann ich nicht mal sagen, ne? Aber das ist einfach gemeinsam diskutiert und für sinnvoll erachtet. Checkt die E-Mails bitte nur vormittags, einmal um 9:30 und dann um 12:30. Weil alles, was dazwischen ist, ist irgendeine To-Do von irgendwem, der oder die das zu dir schiebt, aber du musst das ja nicht sofort machen.
Hm.
So. Was wir auch haben, ist natürlich das ganze Thema, diese Kulturarbeit, von der ich eben sprach, diese Sicherheit im Team, ne? Dieses Miteinander. Das ist total notwendig. Wir hatten mehrfach Workshops, wo rauskam, ey, wir müssen mehr Team-Events machen. Ne? Weil 5-Stunden-Tag ist toll, aber genau das, was fehlt oder was hinten runterfällt, ist ganz schnell der soziale Kit. Vor allem, wenn Kolleginnen am Ende Termine haben und deswegen vielleicht schnell aus dem Haus müssen um 1 oder 1:30 oder 2.
Und da, das heißt, ihr trefft euch jetzt ganz bewusst irgendwie, um soziale Sachen zusammen zu machen?
Genau, also jetzt gerade trifft sich niemand, weil ich da total... penibel bin, also die dürfen sich natürlich, also ich kann ja nicht denen privat was vorschreiben, aber ich sage, das Büro ist gerade zu, Einzelne dürften da mal hin, das ist alles kein Problem. Aber ich will auf jeden Fall, dass das Büro nicht bewusst Büro ist und alle laufen dahin. Deswegen sind wir so lange schon im Homeoffice. Was wir damals hatten, wir hatten dann gemeinsames Kochen jeden Freitag. Da gab es so den sogenannten Kochclub, wo einer für alle kocht. Das ist bei so einem Team von 15 Leuten noch machbar und da sind ja auch nicht immer alle dabei, weil das ist auch keine Pflichtveranstaltung. Aber man könnte um 13 Uhr freitags da sitzen und gemeinsam essen und dann auch ein bisschen schnacken und dann versackt man dann auch mal gerne. Das ist also auch total nett und oft angenommen. Und dann gab es andere Sachen wie so ein Innovationstag, der war donnerstags, aber alles immer freiwillig. Mhm. Und da kann man um 14 Uhr irgendwelche Themen, die gerade bei dem einen oder anderen Kollegen oder der einen oder anderen Kollegin zu irgendeinem tollen Erlebnis geführt haben, kann man da diskutieren. Ne? Irgendeine neue Technologie, neues Learning aus irgendwelchen Projekten. Und jetzt gerade machen wir es tatsächlich alles digital. Also wir haben auch schon, wie gesagt, ewig nicht mehr im Büro gemeinsam was getan. Deswegen hatten wir unsere Weihnachtsfeier digital, die dann trotzdem bis 3 Uhr nachts ging. Das war auch lustig. Haben aber jetzt alle 2 Wochen auch einen Hangout sozusagen, wo man einfach hinkommen kann, wo man so ein Get-Together, heißt es so schön. Und das wird echt, das ist einfach nur ein bisschen Smalltalk, ein bisschen menschlich miteinander in Beziehung treten.
Ja, man braucht das. Was ich ganz spannend finde, geht ja auch schon so ein bisschen, bewegen wir uns dahin, was, sage ich mal, unter normalen Umständen, was ihr in der Freizeit macht, also was die Leute quasi ab 13 Uhr angestellt haben. Wie war das bei dir? Wo hast du deine Zeit nachmittags üblicherweise dafür verwendet? Und denkst du, dass sich das eigentlich auch auf die Gesundheit oder den Krankenstand auswirken kann?
Absolut. Also ich glaube, ich sage erstmal, was ich so gelernt habe von anderen Kollegen und Kolleginnen, nämlich da wurde plötzlich eine Fremdsprache wieder gelernt, da wurde plötzlich ein Musikinstrument gelernt. Es hat ein Kollege hat bei der Gemeinde, wo er wohnt, hat er einfach Jugendarbeit übernommen. Also all diese Themen, die irgendwie gesellschaftlich auch notwendig sind, durchaus. Ne? Also jetzt mal Instrument lernen nicht zwangsläufig, aber einfach so Ehrenämter übernehmen. Und das führt auch gleichzeitig zu einer ganz anderen Ausgelassenheit mit sich selber, ne? Oder auch Bücher zu lesen oder einfach vielleicht auch gar nichts zu tun oder in den Wald zu gehen. Und da habe ich eine Sache festgestellt, dann gehen also Kollegen oder Kolleginnen in den Wald und ironischerweise haben die da eine richtig gute Idee und bringen die mit ins Unternehmen zurück. Mhm. Das heißt, die hatten nicht unbedingt frei, jetzt wenn man wirklich sagt, was ist Arbeit, was ist Freizeit, sondern die haben da tatsächlich irgendeinen Gedanken gehabt, der massiv auf den Unternehmenserfolg danach eingezahlt hat. Und das ist auch so eine Sache, da denkt ja niemand drüber nach, aber es macht total Sinn. Und bei mir persönlich hat das nicht so gut funktioniert, weil, wie wir eben festgestellt haben, hatte ich plötzlich diesen Presserummel und war irgendwie gefühlt jeden Tag mit Presse, Podcast.
10 Stunden oder, beschäftigt.
Ja, einige Zeit beschäftigt. Ne? Aber das ist auch okay, weil ich glaube, dass ich da sicher auch eine Menge gelernt habe zum einen und dann wieder dahin gekommen bin zu merken, ja, eigentlich sind wir echt alle, jeder einzelne Kollege und jede einzelne Kollegin, wirklich auch sehr selbstverantwortlich und das muss auch so sein. Ne, wir sind nämlich
ja, wobei erwachsen. Das ja schon auch eine Rolle spielt, wenn man gerade so ein, sag ich mal, ein radikales Modell einführt, dass der Chef das auch irgendwie vorleben sollte. Sonst ja, denken sich das, ja alle, ja, der macht das nicht und wir müssen. Und
Ja, das wurde mir auch gespiegelt natürlich. Natürlich muss man das vorleben, weil wenn ich jetzt nachts immer anfange, zwischen 10 und 3 Uhr morgens E-Mails zu schreiben und morgens ab 6 auch, dann wird da implizit Druck erzeugt und das ist total schlecht. Also das will ich auch gar nicht. Deswegen versuche ich das auch immer zu vermeiden. Hm. Aber ich mache auch allen immer klar, falls das mal passiert, dann hat das nur einen Grund, dass ich irgendwie unterwegs war und einen Gedanke hatte, aber bitte, bitte nicht antworten, das ist nur Zufall. Das habe ich wahrscheinlich gemacht, wenn ich den ganzen Tag nichts gemacht habe. Mhm. Also das ist wirklich, und wir sind da auch total offen mit in dem Umgang darüber und ich betone das wirklich häufig.
Ja, gab es denn auch Leute, die sich so ein bisschen überfordert haben in der Freizeit? Freizeitstress dann sogar gekriegt haben?
Ja, das gab es tatsächlich. Wir hatten einen Kollegen, der auch nicht mehr an Bord ist. Das hatte aber die Gründe, dass er gemerkt hat, dass er einfach nochmal komplett was anderes machen möchte. Okay. Der hat sich tatsächlich übernommen und der ist dann auch ausgefallen. Hm. Das kann auch passieren. Da muss man halt eben drauf achten. Und das ist auch vielleicht ein kleiner Impuls gewesen, diesen Index mal einzuführen, als Reflexionstool auch für die Kollegen. Hm. Also, dass man merkt, ach guck mal, hier habe ich echt irgendwie schon wieder so eine rote Ampel bei diesem und jenem Bereich. Vielleicht sollte ich da mal hingucken.
Wo sind denn deine roten Ampeln?
Also in Corona-Zeiten sind viele Ampeln rot, das kann ich wirklich so bestätigen. Also ich finde es gerade also mit Kindern und allem und Unternehmen und Homeschooling und dieses ganze Vermengen finde ich gerade schon wirklich schwierig. Also was da von allen Menschen, aber auch wirklich, glaube ich, besonders von Eltern geleistet oder abverlangt wird, ist wirklich ganz schwierig. Und ich kann noch auf hohem Niveau jammern, weil wir einen Garten und ein Haus haben. Also ich habe irgendwie... Und bei uns ist es schon eng, ne? Wir sind beide berufstätig, meine Frau und ich. Wir müssen beide irgendwie alles arrangieren. irgendwie die Bälle hochhalten. Dann noch die Kinder, die 10 und 12 sind, also auch da in einem Alter, die brauchen uns natürlich auch noch intensiv bei der Lernbegleitung. Das ist alles noch nicht so ganz durchdacht, aber das kann man auch niemandem vorwerfen, weil wer kann denn so eine Pandemie durchdenken? Genau, also das ist gerade sehr, sehr anspruchsvoll und ich bin dankbar, dass ich da so ein paar Tools, glaube ich, mir drauf geschafft habe. Also Resilienz, Krisenerfahrung und Achtsamkeitstrainings hinter mir habe, um damit irgendwie halbwegs gesund umgehen zu können.
Ja, ich glaube, das ist echt ganz, ganz ratsam und ganz hilfreich. Das mache ich, praktiziere ich auch, wenn man das so sagen kann. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt sich irgendwie, toll, dann warum schalten wir nicht alle Ablenkungen aus von unseren Mitarbeitern, arbeiten genauso effizient, konzentriert, aber wir bleiben bei den 8 Stunden?
Weil dann die Menschen tot umfallen nach 3 Wochen, gefühlt.
So schnell?
Also ich glaube, natürlich ist das auch eine Luxusdiskussion. Ne? Wir werden es nicht schaffen und das schaffen wir auch nicht und schaffen wir auch nicht täglich und auch nicht immer, nach 5 Stunden immer alles geschafft zu haben. Es gibt immer Tage, die sind ungeplant, da kommt was dazwischen, ein Kunde hat ein Problem und das ist für uns klar, wir lassen doch niemals jemanden hängen von unseren Kunden. Das heißt, natürlich gibt es da Momente, wo wir länger arbeiten und das ist auch wiederum die Bereitschaft von Kolleginnen und Kollegen länger zu arbeiten, ist natürlich total gegeben, weil wir das ja für was Größeres machen. Ne? Also das ist doch total okay. Es darf aber nicht zur Regel werden, weil die Regel, das ist wirklich was, man kann Höchstleistung liefern und auch kennt auch wahrscheinlich jeder, auch mal 12 Stunden oder 14 am Tag, wenn man das vielleicht einmal macht, aber nicht jeden Tag oder 3-mal die Woche. Und ich glaube, deswegen ist es keine gute Idee, das habe ich anfangs oft gehört, ja komm, jetzt machen wir richtig, pumpen wir alle auf Effizienz und Performance und machen richtig super Druck und dann machen wir 8-Stunden-Tage wieder raus. Das wird nicht funktionieren. Also das ist wirklich so anstrengend, das kann auch keiner. Und wir haben jetzt manchmal ab und zu Termine im Team so um 14 oder 15 Uhr. Und manchmal haben halt Kollegen doch früh angefangen oder Kolleginnen und die sagen, ey, die sind schon total gar. Die sind schon gar, weil wir wirklich auf so einem Energielevel arbeiten, dass das nicht möglich ist, das durchzuhalten. Das kann man gerade oder man kann das zwischendurch, aber das ist nicht auf lange Dauer möglich. Interessanterweise fällt mir gerade ein, es gibt verschiedene Zeitungen, die in den letzten 12, 13 Monaten noch echt Interviews hatten oder Artikel darüber geschrieben haben, dass gerade aktuell zu Hause eh viel weniger gearbeitet werden kann, eben wegen Haushalt, Kindern und so weiter. Und da habe ich mir so gedacht, ja lustig, da erleben gerade ganz viele Menschen schon einen 5-Stunden-Tag, ohne es zu wissen. Weil die wirklich in den Momenten, wo sie arbeiten können, wirklich fokussiert, intensiv Gummi arbeiten.
Ja.
Ja, genau, aber dann halt auch wiederum nicht. Das ist eigentlich dieses klassische, ein Projekt dauert nur so lange, wie viel Zeit man hat. Wenn man unendlich Zeit hat, dauert auch ein Projekt unendlich lange.
Ja, das kenne ich auch. Ich glaub, irgendwie Arbeit, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie man Zeit dafür zur Verfügung hat.
Genau so ist es.
So wie bei unserem Gespräch. Genau, also wir hatten jetzt so ungefähr 40, 50 Minuten Zeit für unser Gespräch. Die haben wir auch gefüllt. Eine letzte Frage habe ich noch an dich.
Gerne.
Wenn du mit dem Wissen von heute und auch mit all den Erkenntnissen, über die wir gerade gesprochen haben, zurückblickst und wenn du dein Experiment nochmal starten könntest, das wäre jetzt nochmal 2017, was würdest du anders machen?
Puh, ich glaube, das ist total schwierig, weil ich immer so abwäge, hätte ich es anders gemacht an manchen Stellen, wären auch bestimmte Dinge nicht zutage getreten. Oder hätte ich das länger durchkaut und irgendwie mehr Kennziffern mir überlegt, die man erfassen muss, dann hätte auch da ein bestimmter Energielevel, glaube ich, gefehlt, weil der im Vorfeld verpufft wäre. Also ich glaube, es war alles ein wilder Ritt, den wir da hinter uns haben, aber das war irgendwie schon gut. Ich glaube, vielleicht hätte ich es ein bisschen strukturierter an manchen Stellen angegangen, wäre ich es angegangen und hätte auch für mich klarer gehabt, dass ich das, was wir eben hatten, dass ich auch wirklich den 5-Stunden-Tag intensiver lebe und auch mich nicht verzettel mit der ganzen Presse und so weiter, weil das tatsächlich bei uns auch im Team dazu geführt hat, dass ich 2019 viel unterwegs war und das Team so eine Art, Führungsebbe, nein, wie heißt das? Also ich war halt einfach sehr viel unterwegs und nicht für das Team da. Und das hat eine gewisse Entfernung mit sich gebracht und die würde ich jetzt auf jeden Fall vermeiden. Das ist nämlich eine Sache, die führt man als Team durch und ist auch eine gemeinsame Geschichte, die da durchlaufen wird. Und ich glaube, da hätte ich ein bisschen drauf geachtet, dass da ein bisschen klarer die Schritte im Team diskutiert, besprochen werden und evaluiert werden und ich auch mehr näher daran bin und nicht dann nur plötzlich in der Presse bin die ganze Zeit, sondern auch mit wirklich im Tagesgeschäft mehr involviert bin, als ich es damals war.
Ja. Jetzt hoffe ich mal, dass nicht durch den Podcast nochmal wieder alles, alle wieder auf dich einstürzen oder so. Wird ja jetzt ein bisschen ruhiger, das heißt, du kannst nochmal ein bisschen anpassen und sicherlich bringt auch Corona die ein oder andere Veränderung bei euch. Ich finde es auf jeden Fall super spannend und werde das auch weiter verfolgen. Vielleicht sprechen wir uns einfach in ein oder zwei Jahren nochmal.
Großartig, das machen wir gerne. Vielen Dank, Carina, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank, Lasse. Dann alles Gute. Tschüss.
Dir auch. Tschüss.
Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift@handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Übrigens erscheinen die nächsten Folgen jetzt immer donnerstags alle 14 Tage. Wir hören uns hier am 6. Mai wieder. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.